Wow, schön. Danke für das, was ihr gesagt habt. Ja, Gott geht mit jedem von uns ein bisschen anders um. Es ist immer wieder spannend. Ja, bin versucht. Das? Ach so, ja, klar.
Meinst du mir? Ja, also die Kinder können jetzt in die Kinderstunde und in circa 25 Minuten eher dann wiederkommen, um bei der Taufe dabei zu sein. Das habe ich vergessen anzusagen. Also Kinder, ihr dürft losstürmen.
Ja. Es ist jedes Mal bewegend, oder? Dieser Auszug von den Kindern. Das ist schon wirklich ein Geschenk, dass uns Gott so viele Kinder schenkt und dass die fröhliche Kinderstunden haben. Ja. Ich war ja, wie ich euch zugehört habe, war ich versucht, auch dann jetzt meine Geschichte zu erzählen, aber das mache ich jetzt nicht. Das ist nicht meine Aufgabe hier, sondern ich möchte euch mitnehmen in zwei Bibelstellen, die mir wichtig geworden sind in dem Zusammenhang dieser Taufe. Und die erste steht in Römer 6, 4. Jawohl. Da geht es um die Frage, ob wir als Christen weiter sündigen sollen, damit die Gnade Gottes und Gottes Vergebung umso heller leuchtet. Weil ja jeden, der glaubt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, seine Sünden vergeben werden. Das habt ihr ja auch gesagt. Also sozusagen die Frage, ja, wenn ich mehr sündige, dann kann Gott mehr vergeben, dann wird seine Gnade größer. Und Paulus sagt, na. Das ist wirklich ein Blödsinn. Also er sagt es ein bisschen besser, er war kein Steirer. Natürlich sollen wir nicht sündigen, denn alle, die auf Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod hineingetauft, sagt er. Taufe bedeutet doch, mit Jesus zu sterben, ja eigentlich noch mehr mit Jesus begraben zu werden. Taufe ist also das Symbol, dass das alte Leben beendet ist. Begraben, wer begraben ist, da ist nichts mehr. Aber Christus ist auch auferstanden von den Toten und deshalb sollen wir in einem neuen Leben leben. Und ich habe mir gedacht, ich möchte einfach ein bisschen was über dieses neue Leben sagen und dazu eine zweite Bibelstelle nehmen, die nächste, genau. In Römer 5, 1 bis 5 steht, und die möchte ich auch vorlesen. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns wegen der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, weil wir wissen, dass Trübsal Geduld bewirkt. Geduld aber bringt Bewährung, Bewährung aber bringt Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Ja. Der Text beginnt mit der Feststellung, dass die Menschen, die aus Glauben gerechtfertigt sind, Frieden mit Gott. Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal zurück. Frieden mit Gott haben. Und zwar durch Jesus Christus. Und das sind Worte, die wir hier in diesen Räumen sicher oft hören. Aber Oft denkt man, glaube ich, wenig darüber nach, was es wirklich bedeutet. Wenn ich Frieden mit dem Herrn des Universums habe, der alles gemacht hat, dem Allerhöchsten, was muss mich dann noch bekümmern? Das ist irgendwie faszinierend, oder? Paulus, der das schreibt, den Römerbrief, war ein ausgebildeter Pharisäer. Und er hat den Glauben wirklich ernst genommen. Er hat sich wirklich bemüht, alle Gebote Gottes zu beachten, so zu leben, wie er dachte, dass es Gott gefällt. Aber vor seiner Begegnung mit Jesus, vor Damaskus, glaube ich nicht, dass er Frieden mit Gott hatte. Trotz all seiner Bemühungen blieb da diese Unsicherheit. Ist es genug? Ist es genug? Wie wird Gott am Ende meines Lebens urteilen? Und dann habe ich mir gedacht, hey, jetzt sind wir 2000 Jahre später. Ist nicht viel anders, oder? Wie viele Grazer würden sagen, dass sie Frieden mit Gott haben? Wenn sie sich überhaupt Gedanken über Gott machen, dann würden die allermeisten wohl sagen, naja, ich bin kein schlechter Mensch und so weiter und so weiter. Aber Frieden mit Gott? Naja, das gibt es eigentlich nicht, oder? Wann hat man schon genug getan, sodass Gott zufrieden wäre? Oder wenn wir Menschen fragen, die aus dem Islam kommen, da gibt es das nicht, Frieden mit Gott. Und in unserem Text wird aber von diesem Frieden mit Gott geredet, genau. Warum ist Frieden mit Gott möglich? Hier steht es ganz klar, weil wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben, nicht aus unseren Werken. Und da wieder denke ich, sagen wir, klar, wissen wir. Aber ja, hast du dich schon einmal über dich selber geärgert, wenn was schiefgegangen ist, wenn du einen Blödsinn gemacht hast? Warum ärgerst du dich? Also ich will immer gut dastehen, vielleicht du auch. Gerechtfertigt aus Glauben bedeutet, ich will nicht mehr gut dastehen, weil ich so super bin, sondern ich weiß zutiefst, dass ich nicht so bin, wie Gott es will. Aber ich glaube, dass Jesus für mein Versagen gestorben ist und mir deswegen vergeben ist. Ich bin vor Gott gerecht gesprochen, weil ich an Jesus glaube. Ihr habt das gesagt mit euren Worten, ihr habt das erlebt und das ist euch wichtig geworden. Ein bisschen was zu dem, was ist eigentlich gerecht gesprochen? Gerecht gesprochen sein hat bei uns, oder gerecht sein, hat bei uns ein bisschen eine andere Bedeutung, als es damals für die Juden hatte oder hat. Bei uns ist es so, dass ein Richter über den Angeklagten entscheidet, hat sich der gesetzeskonform verhalten oder nicht. Und je nachdem, wenn er nur 49 gefahren ist in der Stadt, dann war es okay. Wenn er 51 gefahren ist, war es nicht mehr okay. Je nachdem, wird er verurteilt oder nicht. Der Richter hat einen Maßstab und an dem orientiert er sich. Die Gesetze, unsere österreichischen Gesetze, und an dem orientiert er sich. Und es ist wichtig, dass der Richter den Angeklagten nicht persönlich kennt, dass da keine persönlichen Beziehungen sind oder irgendwelche Freundschaften, und die das Urteil verfälschen. Für den Juden, das jüdische Verständnis ist anders. Dort ist Gerechtigkeit ein Beziehungswort. Das, was gerecht ist, hängt nicht nur von irgendeinem Gesetz ab, sondern ist sehr wohl von der Beziehung zwischen den beiden Menschen abhängig. ich verhalte mich meiner Frau gegenüber gerecht, wenn sie die wichtigste Person auf Erden, die wichtigste irdische Person auf Erden ist. Und natürlich soll sie bei mir wohnen. Wenn ein Fremder kommt, dann ist er nicht die wichtigste Person auf Erden. Und es ist aber okay. Ich gebe dem vielleicht was zu trinken oder zu essen oder auch einen Euro oder sonst irgendwas, aber dann lasse ich ihn wieder gehen. Und das ist okay. Wenn ich meine Frau gehen lasse, ist es nicht okay. Gerechtigkeit, es kommt also auf die Beziehung an, und das ist in diesem jüdischen Gerechtigkeitsbegriff drinnen. Und dann habe ich mich gefragt, was heißt denn gerecht gesprochen vor Gott? Um vor Gott gerechtfertigt dazustehen, müssen wir uns Gott gegenüber so zu verhalten, wie es einer Beziehung mit Gott entspricht. Und dann steht im ersten, dann steht im 1. Johannes 4,16, Gott ist die Liebe. Wenn wir uns also Gott gegenüber gerecht verhalten, dann müssten wir mit der Liebe, mit der er uns liebt, ihn zurücklieben. Das wird ja auch im höchsten Gebot ausgedrückt. Und ich denke, es ist uns allen klar, das ist nicht so. Wir lieben Gott nicht so. Und der Ausweg ist wieder klar, hier steht gerechtfertigt aus Glauben. Wir glauben an das stellvertretende Handeln Jesu. Jesus nimmt am Kreuz unser Versagen auf sich und ihr drückt es jetzt aus mit der Taufe, dass ihr mit Jesus begraben werdet. Ja. Vielleicht ist es wieder nicht so sonderlich neu, aber ich habe bei mir bemerkt, dass es, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist gar nicht so selbstverständlich zu sagen, wow, Papa, himmlischer Papa, danke, dass wir Frieden miteinander haben. Nicht vielleicht einmal irgendwann im Himmel haben werden, sondern ja, weil ich gerecht gesprochen bin, weil wir gerecht gesprochen sind, Frieden mit Gott haben dürfen. So haben wir Frieden mit Gott, steht da im Römerbrief. Das ist auch nicht nur ein von Gott so, lassen wir es einmal gut sein, sondern Frieden, echten Frieden. Und das geht nur in der Identifikation mit Jesus, dass er für mich starb und ich quasi mit ihm starb, wie das Paulus in Galater 2,19 sagt. Wenn wir weitergehen, zu Vers 2, genau, da steht, durch Jesus haben wir im Glauben Zugang zu dieser Gnade des Friedens mit Gott. Und dann habe ich in der neuen Genfer Übersetzung diese andere Übersetzung gefunden, die habe ich mir gedacht, die muss ich euch zeigen. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Die Grundlage unseres Lebens, steht da, ist die Gnade Gottes. Nicht unsere Leistungen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es eigentlich nur um Leistung geht, oder? Schon in der Schule geht es los. Irgendwer von euch hat gesagt, der Schulstress, der hat dann alles wieder verwischt. Dann kommt man ins Rennen und Angst vor der nächsten Prüfung und ich weiß genau, dass ich nichts gelernt habe und so weiter und so weiter. Beim Turnen, beim Rechnen, überall ist Leistung. Leistung, wohin du schaust. Und wenn du dann Pensionist wirst, dann merkst du, du leistest nichts mehr. Ja, und da steht, die Grundlage unseres Lebens soll Gnade sein. Durch Jesu Tod für meine Schuld habe ich freien Zugang zu dieser Gnade. Aber ich muss diesen Zugang in Anspruch nehmen. Okay. Ich sehe, ich brauche schon wieder... Und dann gibt es diese ganz praktische Frage, wenn unser Leben auf Gnaden aufbaut, worüber kann ich mich dann noch rühmen? Worauf kann ich stolz sein? Und es ist, wie wenn Paulus diese Frage gehört hat und er sagt dann weiter in Vers, so, genau, Vers 2, wir rühmen uns wegen der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. In einer anderen Übersetzung steht, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Wenn ihr, wie ihr Täuflinge, ich habe gedacht, ich werde da zusammensitzen, tut sie nicht ganz, also muss ich immer suchen ein bisschen, aber das ist okay. Wie ihr Täuflinge an Jesus glaubt, der wird an Gottes Herrlichkeit teilhaben, miterben. Und dann habe ich gedacht, hey, ich werde teilhaben an Gottes Herrlichkeit. Wir werden teilhaben an Gottes Herrlichkeit. Der das Universum gemacht hat. Ich habe keinen Grashalm zusammengebracht bisher zu machen. Und er hat das Universum gemacht und ich werde teilhaben. Wir werden an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und ist es unsere Leistung? Nein. Es ist Gottes Gnade. Gabe und Gnade. Aber wir dürfen uns der Tatsache rühmen, dass Gott uns so grundlegend begnadigt hat, wenn wir an Jesus glauben, dass er uns einmal an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen will. Das ist eine Zukunftshoffnung für unser irdisches Leben. Ja, und der Taufe sagte, ja, ich glaube das. Ich baue mein Leben darauf auf. Aber es gibt nicht nur diese Zukunftshoffnung und dann wird es eigentlich fast noch spannender, sondern es gibt auch was für das Jetzt. Paulus erwähnt etwas für den Alltag. Wir können uns auch der Schwierigkeiten, der Trübsale rühmen, steht hier. Hier steht nicht, rühme dich dessen, was du erreicht hast im Leben, wie groß du bist, sondern rühme dich deiner Leistung, sondern rühme dich jener Dinge, die gerade schwer sind in deinem Leben. Und wenn man in die Schule geht, gibt es so einiges davon. Wenn man dann erwachsen ist, gibt es auch immer wieder einiges davon, wo man leichter mal in Schleudern kommt. Gell? Und in der ja. Und da steht so eine Gedankenreihenfolge. Kannst du das nochmal? Danke, ja. Die Trübsal bringt Geduld. Das heißt, manchmal dauert die Trübsal. Ich brauche Geduld, das auszuhalten. Und wir wissen das alle. Aber die Geduld bringt Bewährung, Bewährung aber bringt Hoffnung. Und Hoffnung lässt nicht zuschanden werden, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Ja. Also. Als Jünger Jesu werdet ihr Schwierigkeiten erleben, aber ihr dürft wissen, dass es gut ausgehen wird, weil Gott seine Liebe in uns hineingegossen hat. Und das ist eine unglaubliche Verheißung, oder? Wir können entspannt, vertrauend, voll leben. Und das ist eine Verheißung und eine Herausforderung, oder? Jesus so zu vertrauen, Gott so zu vertrauen. Was ich dazu sagen muss, diese Hoffnung erfüllt sich nicht immer zu unseren Lebzeiten. Gott macht das in Römer 8 deutlich, da steht in Vers 35, dass es auch für Christen Schwert gibt. Ja? Christen werden umgebracht, sterben durch Gewalt oder sonst irgendwas. Aber es steht auch dort, zwei Verse später, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, Hohes noch Tiefes und so weiter uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Gottes Liebe steht und bleibt über den Tod hinaus. Auch in schweren Zeiten bleibt Gott treu. Gott gibt uns nicht auf. Das ist ein ganz anderes Lebenskonzept, darauf zu vertrauen, als wenn ich mir den Himmel selbst verdienen muss. Und jetzt noch zum Schluss die letzten Verse, oder den letzten Vers, den letzten Halbvers, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Gottes Geist wohnt in uns, wenn wir an Jesus glauben. Drei Dinge dazu. Gott gießt durch den Heiligen Geist seine Liebe in uns aus. Gott liebt alle, die an Jesus glauben, unsagbar. Einfach unsagbar. Ihr Täuflinge, ihr seid unendlich geliebt von Gott. Das ist das Erste. Dann habe ich mir gedacht, wie viel Liebe bedeutet ausgegossen in unsere Herzen? Ich weiß nicht, ob ihr diese Medikamenten-Dinger kennt, so Augentropfen oder sowas. Gell? Oder manchmal muss man dann 5 Tropfen jeden Abend nehmen und in die Früh ins Wasserglas hinein. Ist es das, dass man so einzelne Tropfen Gott ausgegossen hat? Ich habe jetzt keinen Eimer mitgenommen, aber ich habe mir gedacht, ich würde am liebsten einen Eimer mitnehmen und sagen, und so schüttet er seine Liebe in uns aus. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ja, und das Eimerbild ist noch immer viel zu schwach. Und das Dritte, wenn Gott seine Liebe eimerweise in unsere Herzen ausgegossen hat, dann bist du doch auch fähig, andere zu lieben, oder? Du hast sie, die Liebe. Warum ist es trotzdem so schwer, andere zu lieben? Also, ich rede jetzt von mir, aber vermutlich auch von manchen von euch. Ich denke, weil wir so oft aus unserer eigenen Kraft heraus versuchen und nicht aus der Liebe Gottes heraus. Wir bemühen uns mit unserer Kraft anstatt zu sagen, Jesus, danke für deine Liebe zu mir. Jesus, danke, deine Liebe ist einfach so unfassbar wunderbar. Ich möchte diese Liebe weitergeben. Es ist so super, mit dir zu leben, geliebt zu sein, Vergebung zu haben. Jeden Tag neu aufstehen zu dürfen und sagen, komm Papa, wir gehen hinein in den Tag. Lenk du mich. Ich möchte das weitergeben. Ich habe aber keine eigene Liebe. Aber du, Jesus, hast mir deine Liebe gegeben. Komm, Jesus, gib du deine Liebe durch mich weiter. Und da wird es trotzdem Zeiten geben, wo du das mit dem Liebe weitergeben irgendwie nicht mehr klappt. Wo vielleicht dein ganzes Christentum, Christsein mühsam wird und schwer. Auch Sünde lockt. Auch mit über 70. Sie lockt. Ja. Wenn das passiert, möchte ich uns alle ermutigen, nachzudenken, ob die Gnade Gottes noch die Grundlage unseres Lebens ist oder ob wir vielleicht wieder versuchen, mit eigener Kraft irgendwas zu leisten. Meine Erfahrung ist, das passiert viel, viel, viel schneller, als ich es überhaupt nur bemerke. Wisst ihr, was das Gegenteil von Gnade ist? Werke. Ich verdiene es mir selber. Ich leiste es. Ich bin stark. Und wir scheint, wir westlichen Christen stehen in der massiven Gefahr, leisten zu wollen, Werke vorweisen zu wollen, anstatt Gottes Liebe in unsere Herzen wirken zu lassen. Ich glaube, der Teufel will uns verführen, entweder durch direkte Sünde, dass er lockt, oder probier es selber, geht schon, du bist besser wie der andere und so Zeug. In der Taufe sagt er, unser Leben ist aufgebaut auf Jesus stellvertretenden Tod für uns. Und auf der Tatsache, dass er auferstanden ist, wir sind Begnadigte, obwohl wir es nicht verdient haben. Wir dürfen jetzt und in Ewigkeit mit ihm leben, uns jeden Tag neu von ihm lieben lassen. Jeden Tag neu von ihm lieben lassen und diese Liebe weitergeben. Eines meiner Lieblingsbilder ist Baden in der Liebe Gottes. Baden gehen in der Liebe Gottes. Nicht für mich allein. sondern dass sie hinausfließen kann in diese Welt. Amen. Gott segne euch.